Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 23. Vers der Sure 42, Shura.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dies ist das, was Gott denen, die ihm dienen, die glaubend wurden und gute Werke tun, verheißen hat. Sprich, kein Königreich möchte ich von euch für meine Mission, nur eure Freundschaft für die mir Nahestehenden. Wer immer Gutes tut, dem werden wir es mehren, denn Gott ist verzeihend und wird es reichlich danken.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 28. Mai 2022, gleich dem 7. Chordat 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview, danach folgt unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Israel nutzt Ukraine-Krieg für Siedlungsbau in den Palästinensergebieten« aus. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans IAEA-Vertreter berät sich mit seinen russischen Amtskollegen über nächste Sitzung des Gouverneursrats. Iranische Revolutionsgarde meldet Beschlagnahme von 2 griechischen Öltankern. Und Israelis töten 14-jährigen Palästinenser. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans IAEA-Vertreter berät sich mit seinem russischen Amtskollegen über nächste Sitzung des Gouverneursrats. Vertreter Russlands bei den Wiener Gesprächen über die Aufhebung der Sanktionen hat sich mit dem geschäftsführenden Leiter der Ständigen Vertretung Irans bei internationalen Organisationen in Wien zu einem Gedankenaustausch über die nächste Sitzung des Gouverneursrates der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA getroffen. Raphael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, behauptete am Mittwoch, dass die Verhandlungen mit dem Iran, die darauf abzielen, die lange Verschnaufpause zur Erklärung der Herkunft von Uranpartikeln zu beenden, die an scheinbar alten, aber unangekündigten Orten gefunden wurden, in einer sehr schwierigen Zeit sind. In der 8. Runde der Sanktionsaufhebungsverhandlungen, die seit dem 11. März 2022 in eine Verschnaufpause getreten ist, ist die Erteilung von Bürgerschaften und die Streichung natürlicher und juristischer Personen von der roten US-Sanktionsliste weiterhin einer der Fälle, in denen die Vereinigten Staaten als Übertreter des JCPOA nicht die notwendige politische Entscheidung getroffen haben, wie sie diese Probleme zu lösen gedenken. Laut dem Bericht sagte Grossi, es sei schwierig, sich ein Abkommen zur Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA-Atomabkommen vorzustellen, während die Internationale Atomenergiebehörde noch keine zufriedenstellenden Antworten auf diese Fragen erhalten habe. Grossi soll den IAEA-Gouverneursrat bis zum Beginn der vierteljährlichen Sitzung des Rates am 6. Juni über den Fortgang der Verhandlungen zu noch offenen Fragen informieren. In diesem Zusammenhang und einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars vom Freitag zufolge traf Mohammad Reza Rebi, der geschäftsführende Leiter der Ständigen Vertretung des Iran in internationalen Organisationen in Wien, mit Michail Ulyanov, Russlands Vertreter bei internationalen Organisationen mit Sitz in Wien, zusammen. Während des Treffens wurden Themen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Sitzung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde erörtert. Iranische Revolutionsgarde meldet Beschlagnahme von 2 griechischen Öltankern. Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, IRGC, hat die Beschlagnahme von 2 griechischen Öltankern wegen Gesetzesverstoß in den Gewässern des Persischen Golfes bekannt gegeben. Dazu teilte die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran in einer heute abgegebenen Erklärung mit, die IRGC-Marine habe am Freitag 2 griechische Tanker wegen Verstößen in den azurblauen Gewässern des Persischen Golfes beschlagnahmt. Der iranische Schritt erfolgte, nachdem der Geschäftsträger der griechischen Botschaft in Teheran ins Außenministerium vorgeladen und gebeten worden war, Piraterie zu unterlassen. Griechenland hat im vergangenen Monat ein Schiff unter iranischer Flagge beschlagnahmt. Griechenland habe das Öl des Tankers an die Vereinigten Staaten geliefert, berichtete Reuters. Nach der Beschlagnahme des Frachtschiffs unter der Flagge der Islamischen Republik Iran in griechischen Gewässern wurde der Geschäftsträger der griechischen Botschaft in Teheran in das iranische Außenministerium vorgeladen und ihm die heftigen Proteste der Regierung der Islamischen Republik Iran mitgeteilt. Ebenfalls am Freitag wurde der Geschäftsträger der Schweizer Botschaft in Teheran als Vertreterin der US-Interessen im Iran ins Außenministerium in Teheran einbestellt und ihm starke Besorgnis und den starken Protest der Islamischen Republik Iran wegen anhaltender Verstöße gegen internationale Seegesetze und Vorschriften sowie gegen relevante internationale Konventionen, insbesondere das Prinzip der Schifffahrtsfreiheit und des internationalen Freihandels durch die US-Regierung mitgeteilt und die sofortige Freigabe des Schiffs und seine Ladung gefordert. Israelis töten 14-jährigen Palästinenser. Israelische Streitkräfte haben im Süden von Bethlehem einen 14-jährigen palästinensischen Jungen getötet. Der 14-jährige Sayed Mohammed Ghanem, ein palästinensischer Teenager, sei von einer Kugel in den Nacken getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Ghanem ist am Freitag bei Zusammenstößen mit den israelischen Sicherheitskräften im Dorf Balat al-Khez im Süden von Bethlehem erschossen worden. Israels Armee teilte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit, eine Gruppe habe in dem Dorf bei Bethlehem Steine und Molotow-Cocktails auf Soldaten geworfen. Diese hätten daraufhin das Feuer eröffnet und schließlich allen Verletzten medizinisch erst versorgt. Erst am Mittwoch wurde ein 16-Jähriger in der nördlichen Stadt Nablus von israelischen Soldaten getötet. Der Junge starb demnach durch einen Schuss in den Kopf. Am 10. Mai wurde die renommierte palästinensische Journalistin des Satellitenkanals Al Jazeera, Shirin Al-Akler, getötet, als sie über eine israelische Militäroperation in Jenin berichtete. Die Familie und Shirin, der Sender, die palästinensische Autonomiebehörde und Zeugen beschuldigten Israel, die Korrespondentin des katarischen Senders erschossen zu haben. Blinken kündigt baldigen NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands an. US-Außenminister Antony Blinken ist zuversichtlich, dass Schweden und Finnland bald der NATO beitreten werden. US-Außenminister Blinken sagte am Freitag Ortszeit auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem finnischen Amtskollegen in Washington, die Vereinigten Staaten unterstützen uneingeschränkt den Beitritt Finnlands und Schwedens zum Bündnis und beide Länder werden bald der NATO beitreten. Blinken sagte auch, die Vereinigten Staaten würden starke Übungen und Präsenz in der Ostseeregion aufrechterhalten. Auch der finnische Außenminister Pekka Haavisto sagte auf der Pressekonferenz, Finnland ist bereit, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen und alle Optionen, einschließlich Energie, in Erwägung zu ziehen. Er sagte auch, dass der Widerstand der Türkei gegen die NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens gelöst werden könne und dass es für Helsinki sehr wichtig sei, dass dies vor dem NATO-Gipfel in Madrid im Juni geschieht. Finnland und Schweden, die engsten Verbündeten der NATO, gaben am 15. Mai ihre Entscheidung bekannt, der NATO beizutreten. Dies hat eine neue Front in der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen eröffnet. Russlands Präsident Wladimir Putin ist über diesen Schritt nicht erfreut. Laut der Nachrichtenagentur Reuters warnte Putin den Westen vor einer Reaktion Russlands, falls die NATO die militärische Infrastruktur von Schweden und Finnland verstärken würde. Dies ist ein weiterer schwerer Fehler mit weitreichenden Folgen, sagte der russische Vizeaußenminister Sergei Ryabkov. Russlands Reaktion werde von den praktischen Konsequenzen des Beitritts der beiden Länder zur NATO abhängen. Putin und Österreichs Bundeskanzler erörtern Ernährungssicherheit. Angaben aus Kreml zufolge haben der russische Präsident Wladimir Putin und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer ÖVP bei einem Telefongespräch am Freitagnachmittag über den Ukraine-Krieg und dessen Folgen gesprochen. In dem Telefonat sprach Putin mit dem österreichischen Bundeskanzler laut den Angaben über die Lage in der Ukraine und die Sicherheit der Schifffahrt im Asowschen Meer und im Schwarzen Meer. Auf Ersuchen des österreichischen Bundeskanzlers habe der russische Präsident den Stand der Militäroperationen zur Unterstützung des Donbass geschildert, teilte der Kreml in einer Mitteilung mit. In der Erklärung hieß es dazu weiter, die beiden Seiten hätten auch die Frage der Ernährungssicherheit diskutiert und Putin habe dabei die Vorwürfe des Westens, sein Land sei für die weltweite Getreidekrise verantwortlich, als haltlos zurückgewiesen, so Österreichs Bundeskanzler. Auf Nachfrage erklärte Nehammer, dass Putin versucht habe, die Ernährungsunsicherheit in weiten Teilen der Welt als Folge der Sanktionen darzustellen. Aber ohne Krieg würde es diese Sanktionen gegen Russland gar nicht geben, will Nehammer Putin gesagt haben. Im Gespräch mit dem Kreml-Chef sei es unter anderem darum gegangen, Putin klar mit dem Krieg und dessen Folgen zu konfrontieren, so der Bundeskanzler vor Journalisten und Journalistinnen. Bei diesem Telefonat bekräftigte auch Russland die Einhaltung seiner Verpflichtungen aus dem Gasexportabkommen mit Österreich. Russlands Botschafter in Washington hoffen, dass die USA zur Vernunft kommen. Die Frage der Entsendung von Raketen und Raketensystemen in die Ukraine sei laut dem russischen Botschafter in den USA mit unvorhersehbaren Folgen für die globale Sicherheit verbunden. Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonov, sagte, sein Land hoffe, dass die Vereinigten Staaten in der Frage der angeblichen Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine zur Vernunft kommen. Laut US-Medienberichten wird die US-Regierung möglicherweise das leichtes Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem auf Lastwagengestell des Herstellers Lockheed sowie das M270 3D-Modell Mehrfachraketenstartsystem, das von Lenkflugkörpern gelenkt und mit dem M31 GMLRS ausgerüstet wird, nach Kiew verlegen. Antonov wies in einer Nachricht darauf hin, dass solche Informationen sorgfältig geprüft werden sollten, auf und schrieb dazu weiter: Zunächst beginnen wir mit der Erklärung vom Pentagon-Sprecher John Kirby, wonach in dieser Frage noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Wir hoffen, dass sich der gesunde Menschenverstand durchgesetzt und Washington nicht so provokativ vorgeht. Er wies darauf hin, dass er Washington wiederholt über verschiedene diplomatische Kanäle vor den Folgen von Waffenlieferungen in die Ukraine gewarnt habe, insbesondere vor Waffen, die die Spannungen eskalieren könnten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 22 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19, Mashhad 17, Isfahan 23, Shiraz 24 und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Seit der US-Sondergesandte Robert Malley vor einigen Tagen vor dem Außenausschuss des US-Senats ausgesagt hat, weiß die ganze Welt, dass die USA die Wiederbelebung des Atomabkommens an ihrer imperialistischen Wut gegen Iran scheitern lassen wollen. Es bleibt die alte Logik. Unterwerfung Irans mit oder ohne Abkommen. Alle Wege führen zu diesem Ziel. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, warnt vor der Gewaltbereitschaft Washingtons. Hören Sie den dritten Teil dieses Interviews.
Herr Hosser, für den ukrainischen Präsidenten Zelensky kam jedoch eine Abtrennung von Territorium selbst im Gegenzug für ein Ende des Krieges nicht in Frage, wie er gestern deutlich gemacht hat. Die Ukraine, ja. Ich zitiere, kämpft, bis sie ihr gesamtes Territorium zurück hat. Also der Krieg geht weiter.
Ja, und das hat sehr problematische rechtliche Hintergründe. Also erstmal geht der Krieg natürlich sowieso noch sehr lange weiter, weil weder der Westen noch die Ukraine bestimmt, wie lange es läuft. Das bestimmt alleine Moskau. Und die NATO kann gar nichts machen und die Sanktionen schrecken sie überhaupt nicht und schrecken auch nicht die russische Bevölkerung. Putin hat auf über 80% Zustimmung zugelegt seit Kriegsbeginn. Und das ist noch gewachsen im Laufe der Sanktionen. Also wenn man sich mit den Russen anlegen will, dann soll man sich sehr gut überlegen, wie man das macht und warum man das macht. Sonst hat man den gesamten Laden gegen sich da in Russland. Und das ist nicht lustig. Der andere Punkt ist, dass ja, wenn Zelensky sowas sagt, er bewusst und auch deutlich klar gemacht ausklammert, dass es dem internationalen Recht entspricht, wenn Gebiete eines Staates sich lossagen, ohne die Zentralregierung fragen zu müssen. Das ist ein sehr wichtiger Hintergrund. Und unter diesen Umständen kann ich nur sagen, ist es extrem wichtig, dass wir sehen, dass das rechtswidrig ist, was Zelensky da sagt, abgesehen davon, dass es militärisch und politisch vollkommen utopisch ist. Aber das ist noch etwas anderes als das, was jetzt ich zu sagen habe. Der Westen hat sogar mit einzelnen Politikern, ist er so weit gegangen zu sagen, die Russen müssten den Krieg verlieren. Nun können aber die Russen den Krieg ja nur dann verlieren, wenn er auf ihrem eigenen Territorium stattfindet. Das heißt im Grunde, und solche Sachen, Töne habe ich auch schon von Zelensky, also dass der sein ganzes Land wieder haben will, das ist ja noch eine schüchterne Formulierung. Die Russen müssen den Krieg verlieren, hat er schon gesagt, Zelensky. Und westliche Politiker haben das auch schon gesagt. Und damit ist klar, und dann haben sie natürlich auch noch gesagt, dass die Sanktionen sowieso nicht wegfallen und die Beziehungen werden sich auch niemals verbessern, egal wie das alles weitergeht. Das war sozusagen geschichtlich, für die Erdgeschichte ist klar, nie wieder Freundschaft mit den Russen. So ein Unsinn natürlich, aber das wird offen gesagt. Und das ist natürlich, zeigt sehr gut den Geist, der im Westen herrscht und den Zelensky einfach mitmachen muss, weil sonst lassen sie ihn fallen. Es ist ja eine hochbezahlte Marionette. Ich weiß nicht, wie viel der für jeden durchgehaltenen Kriegstag auf seine geheimen Konten bekommt. Er soll inzwischen 2 Milliarden haben. Verbrieft und ganz sicher ist, dass er am Tag seiner ersten Wahl 41 Millionen Dollar bekommen hat. An diesem Tag seiner Wahl. Das ist schon... Das sind Verhältnisse, Herr Schorkny, davon können wir nur träumen. Wir haben uns oft über Korruption und über dies und jenes unterhalten, aber Zelensky schlägt alles.
Herr Hassel, wo haben Sie die Information her, dass Zelensky gleich nach der Wahl 41 oder 141 Millionen Dollar?
41, 4-1, zweistellig. Ja.
Erhalten haben soll.
Ja, Entschuldigung. 41 Millionen Dollar erhalten, kommt aus einem Video, das hat ihm sein Gegenkandidat Poroschenko vorgeworfen, auf laufender Kamera. Und das ist auch habe ich auch in westlichen Medien gefunden, ja, diese Zahl 41 Millionen. Und dass er Konten im Ausland hat, das ist bekannt, auch Mainstream. Das ist gesichert. Die 2 Milliarden sind nicht gesichert. Ich halte das für hoch. Aber ich würde mich gar nicht wundern über sowas wie 500 Millionen. Und ich würde mich auch nicht wundern, dass es ein, wenn es ein geheimes Agreement gibt, das werden wir dann 5 bis 10 Jahre nach Kriegsende spätestens rauskriegen, Sie und ich, wenn wir noch dabei sind, dass eben hier pro Tag gezahlt wurde. Ja, das, anders kann ich mir das gar nicht erklären. Dies ist vollkommen verrückt. Es ist absolut absurd, als Ukrainer einem russischen Angriff widerstehen zu wollen, es sei denn, man möchte sein Land kaputt sehen. Und das passiert hier gerade. Und das Irre ist natürlich, Russland baut gnadenlos alles wieder auf. Ich habe tolle Busse in Mariupol fahren sehen für den Zivilverkehr, für den öffentlichen Nahverkehr. Sie haben Kräne hingeschafft und fangen mit dem Wiederaufbau an. Es wird auch schon am Azov-Stahlwerk gearbeitet. Also das ist nun so und das kommt. Und da zeigt sich eben, der eine sorgt für den Abriss und der andere sorgt für den Wiederaufbau. Dass Russland auf diese Weise doppelt zahlt, nämlich erstmal an Menschen und Material zur Zerstörung und dann an Menschen und Material zum Wiederaufbau, ist eben ein Teil der Tragik, die Washington verschuldet hat, mit Absicht.
Herr Holzer, Sie sagten, das, was Russland gerade in Mariupol oder später vielleicht woanders auch machen wird, legal. Aber das Land Ukraine ist so ein vom UNO anerkanntes einheitliches Land. Und ja, wenn Teile davon einfach jedenfalls, da muss man sagen, gewaltsam abgetrennt werden, da wo ist hier Legalität?
Ja, interessant, was Sie sagen, es entspricht exakt der Diskussion, die es vor einigen Wochen beim Besuch des UN-Chefs in Moskau gegeben hat. Und der hat das auch gesagt, dass ja hier die Republiken sich da einseitig abgetrennt haben, Lugansk und Donetsk, und haben dann ihre Souveränität erklärt und haben dann Russland um Hilfe gebeten und das sei nicht UN anerkannt. Und dann hat Putin ganz freundlich auseinandergesetzt und doziert im Grunde, dass es ja vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag Urteile gibt über die Abspaltung des Kosovo von Serbien. Und dass er diesem Beispiel sehr dankbar ist, hat er gesagt. Wir wissen natürlich, dass Russland Serbien unterstützt, Serbien sich freundschaftlich mit Russland verbunden fühlt und wurde eine illegal sozusagen vom Kosovo abgetrennt. Und dann hat ein Gerichtsurteil das bestätigt. Und entlang diesem Gerichtsurteil, sagt Putin, hat das Gericht klar entschieden, dass das Gleiche zu tun, nämlich was die Republiken Donetsk und Lugansk getan haben, nicht dann anschließend in irgendeiner Form von der UNO hinterfragt werden kann. Und wir haben ja die Situation, dass das Ganze ja auch mit kriegerischen Auseinandersetzungen der NATO auf dem Balkan ging, sodass man sich jetzt nicht wundern muss, wenn die Russen ihre Republiken beschützen und dass sie weitergehen als dieses Gebiet. Das ist dann tatsächlich eine Übergriffigkeit gegen die Ukraine, die in diesem Sinne nicht legal ist. Allerdings wird das so werden, das kann ich klar voraussagen. Die Russen halten sich eindeutig im mehrheitlich von Russen bewohnten Gebiet auf. Die Bevölkerung wird sich ähnlich wie auf der Krim in großen Massen, ja, also weit über 60, 70, 80%, entscheiden für den Anschluss an Russland. Und dann wird es sehr problematisch, hier von einer Annexion zu sprechen, wenn wir bei dem Stand der Kosovo-Gerichtsentscheidungen bleiben. Das heißt, der eine Teil hat das vor den Kriegshandlungen vollzogen und der andere Teil vollzieht es im Zuge der Kriegshandlungen, hätte ja auch unter ukrainischer Herrschaft auch illegalerweise keine Chance bekommen, darüber abzustimmen. Sonst wären die nämlich schon lange gegangen. Ja? Das ist ja ein Teil der Unterdrückungsleistung aus Kiew, der die Bevölkerung davon abgehalten hat, sich Russland zuzuwenden. Also das sind die Lagen, die wir haben. Die sind nicht so eindeutig positiv für den Westen. Ganz eindeutig nicht, sondern sind absolut strittig. Und es ist sinnlos, in der Form zu diskutieren, wie wir das bisher gemacht haben im Westen, weil es die Sache nicht trifft und wir feststellen müssen, dass sich nicht nur die Russen in Russland selbst, sondern auch die Russen in der Ukraine ganz eindeutig äußern, wenn sie dann befreit sind. Und das ist schon etwas, was wir einfach in Rechnung ziehen müssen, wenn es uns um Ruhe, Frieden und einen gerechten Ausgleich geht. Wenn wir natürlich aggressive NATO-Pläne haben und schaffen es entgegen den Zusicherungen und zum Teil auch gegen die Verträge in 5 Schüben 14 neue NATO-Mitglieder in Mittelosteuropa aufzunehmen, dann natürlich haben wir eine andere Agenda und dann können wir vielleicht den russischen Argumenten nicht zuhören. Das verstehe ich.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Sie hören den zweiten Teil unserer Geschichte aus dem altiranischen Marsbon-Nome. Sie erinnern sich, eine Maus hatte gedacht, wenn sie dem kranken Kater von ihren Vorräten gibt, kann sie ihm das Versprechen abnehmen, ihr nie wieder nachzustellen. Deshalb brachte sie dem kranken, schwachen Katzentier zu fressen und nahm ihm den Schwur ab, auf immer ihre Feindschaft gegen die Maus zu beenden. Kater und Maus schlossen ein Bündnis und die Maus versprach, jeden Tag dem Kater etwas zum Essen bringen. Jeden Tag dem Kater etwas zum Essen zu bringen. Schließlich war der Kater wieder gesund und stark. Übrigens hatte der Kater noch einen anderen engen Freund, nämlich den Hahn. Der Hahn wusste, dass der Kater mit der Maus ein Freundschaftsbündnis geschlossen hatte und dachte, der Kater wird mich vergessen, dann werde ich alleine bleiben. Ich sollte ihn gegen die Maus bringen. Er ging also zum Kater. Seit einigen Tagen macht dich diese schamlose Maus bei den Nachbarn schlecht. Sie erzählt allen, sie habe dich vor dem Verhungern gerettet. Aber sie hätte immer Angst davor, dass du sie angreifst und sei immer in Sorge, dass du eine List gegen sie anwendest. Jedenfalls frag mich nicht, was sie alles Schlechtes über dich geredet hat. Sie hat die anderen so sehr gegen dich aufgehetzt, dass dir keiner helfen wird, wenn du mal in Not geraten bist. Es war meine Pflicht, dir das zu sagen. Der Kater war sehr enttäuscht und verärgert. Er dachte, der Hahn ist einer meiner ältesten Freunde und hat immer zu mir gehalten. Was er sagt, muss stimmen. Aber er wollte gerne Gewissheit haben. Deshalb fragte er, wie kann ich die Maus entlarven? Da sagte der Hahn, die Sünder erkennt man an ihrem Verhalten. Wenn du die Maus beobachtest, wirst du es ihr am Gesicht ablesen können. Sie wird ein schlechtes Gewissen haben und hin und her schauen, denn sie hat Angst, dass du von der Sache weißt und ihr etwas antust. In dem Moment trat die Maus durch die Tür. Der Kater schaute sie wütend an. Auf einmal hatte er vergessen, wie sehr ihm die Maus geholfen hatte, und er dachte, dass sie nur Böses im Sinne gehabt hatte. Er hatte also die Worte des Hahns über die Maus geglaubt. und war außer sich vor Wut. Die Maus aber erstarrte beim Anblick des wütenden Katers und begann am ganzen Körper zu zittern. Sie geriet ins Stottern und versuchte vergeblich, ihre Angst zu verbergen. Der Hahn aber gab dem Kater einen Fingerzeig, um anzudeuten, »Hab ich nicht gesagt, sie hat ein schlechtes Gewissen?« Da tat der Kater einen Sprung und verschluckte die arme Maus. Nach dieser lehrreichen Geschichte aus dem Mars Bonhomme hören Sie nun bitte, was er mit diesem Sprichwort »Oyo sezoye ni kibadi est« auf sich hat. Ein Hirte brachte jeden Morgen die Schafe, die ihm die Viehzüchter anvertraut hatten, auf die Weide und gab bis zum Abend auf sie Acht. Abends brachte er sie ihren Besitzern zurück. An einem schönen Tag hatte er sich neben eine alte Mauer gesetzt und sein Essensbündel geöffnet. Auf der anderen Seite der Mauer hatte ein Bauer einiges Gestrüpp angezündet. Der Hirte grüßte den Bauer und lehnte sich an die Wand, um auszuruhen. Kaum hatte er sein Bündel geöffnet, als er eine Schlange erblickte, die matt auf der Erde lag und auf die ein Steinbrocken herabgefallen war. Da hörte er sie jammern. »O, du guter Mann, nimm mir den Stein vom Rücken.« Der Hirte fragte, »Was machst du hier? Wie kommt dieser große Stein auf deinen Rücken?« »Ach«, sagte die Schlange, »mein Schlangenloch war in dieser Mauer. Aber der Bauer hat ein Feuer angezündet und die Hitze ist in mein Nest hineingedrungen. Um zu fliehen, habe ich mich gegen die Wand in meinem Nest gestemmt. Aber da ist die Mauer an dieser Stelle zerbröckelt und mein Schlupfloch war zerstört. Dennoch konnte ich wenigstens fliehen und mich vor den Flammen retten. Als ich auf dieser Seite der Mauer kam, ist einer der Steine locker geworden und auf mich runtergefallen. Er ist so schwer, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich bitte dich und nimm ihn fort.
Der Hirte hatte Mitleid mit der Schlange. Er nahm den Stein weg. Da aber schlang sich die befreite Schlange sofort um das Bein des Hirten und zischte. »Ich danke dir, dass du mich vor dem Tod gerettet hast. Nun kannst du wählen, soll ich dir ins Bein oder in den Nacken beißen?« Der Hirte fragte böse überrascht, »Du willst mich beißen? Was habe ich dir denn angetan?« Die Schlange, »Du hast mir nichts Schlechtes angetan. Aber ich beiße nun mal die anderen. Du kannst dir aber gerne aussuchen, an welcher Stelle ich dich beißen soll.« Der Hirte sagte, »Das ist doch egal, ich werde auf jeden Fall an deinem giftigen Biss sterben. Ich habe dir etwas Gutes getan, und nun willst du mir es mit etwas Schlechtem heimzahlen?« Die Schlange antwortete, »Der Lohn für Gutes ist nicht das Schlechte, aber du weißt doch, Schlangen beißen eben.« »Nein«, rief der Hirte, »ich bin einer anderen Meinung. Lass uns noch jemand anderen fragen. Jemand anderer soll klären, ob Gutes mit Schlechtem zu beantworten ist und eine Schlange immer beißen muss.« Die Schlange willigt ein. Und die Schlange erzählten der Ziege und dem Schaf von der Geschichte. Aber diese weichen mit unpassenden Antworten aus, denn sie hatten Angst vor der Schlange. Jedenfalls waren Hirte und Schlange genauso klug wie vorher, nachdem sie die beiden gefragt hatten. Schon wollte die Schlange zubeißen, als ein Fuchs vorbeikam. Der Hirte rief in seiner Not den Fuchs herbei und berichtete ihm alles. Schließlich sagte er, »Nun urteile du und sag«, »Ist Gutes mit Schlechtem zu erwidern? Der Fuchs dachte nach und sagte, »Ich kann das nicht glauben.« Die Schlange fragte, »Was kannst du nicht glauben?« Der Fuchs, »Dieser Hirte ist mager und schwach. Ich glaube nicht, dass er diesen großen Stein von deinem Rücken fortnehmen konnte.« Da sagte der Hirte, »Aber glaub mir, ich habe den Stein weggenommen.« Der Fuchs, »Ich glaube nur, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Wir sollten noch einmal die Szene nachbilden.« Schlange und Hirte waren einverstanden. Die Schlange ließ das Bein des Hirten los und streckte sich auf der Erde aus, und der Hirte legte den großen Steinbrocken auf die Schlange. Da fragte der Fuchs, »Ist es so gewesen?« Die Schlange bejahte. Da sagte der Fuchs, »Nun, es ist besser, wenn du unter diesen Stein liegen bleibst, bis du stirbst, denn Gutes darf nicht mit Schlechten belohnt werden. Wenn du nach der Befreiung deinen Retter beißen willst, hast du dafür gesorgt, dass keiner mehr einem Notleidenden hilft.« So fand der Hirte Rettung. Aber die Schlange blieb unter dem Stein. Hirte und Fuchs hörten nicht auf all ihr Betteln. Daher sagt jeder, der Gutes getan hat, aber mit Schlechten belohnt wurde, ist Schlechtes der Lohn für Gutes? Euer Cesare Niki bei die Ast.
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Israel nutzt Ukraine-Krieg für Siedlungsbau in den Palästinensergebieten aus«.
Zwei Tage nach der Ermordung der prominenten Al-Jazeera-Journalistin Shirin Abu Akleh hat das israelische Regime den Bau von mehr als 4000 Wohneinheiten im Westjordanland gebilligt. Tatsächlich ist die Ermordung von Abu Akleh nicht nur eine Rache für frühere Niederlagen des israelischen Regimes angesichts wiederholter palästinensischer Operationen in den von Israel seit 1948 besetzten Gebieten, einschließlich Tel Aviv, sondern scheint es vielmehr mit dem Ziel ausgeführt zu sein, die Medienvertreter einzuschüchtern, damit sie nicht über die Politik dieses Regimes berichten, sei es im Bereich der wiederholten Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee oder der anhaltenden geografischen und demografischen Verwandlung besetzter Palästinensergebiete in jüdische Siedlungen. Der Krieg in der Ukraine und der Transfer jüdischer Einwanderer in die besetzten Gebiete sind für das Regime zu einem neuen Vorwand geworden, seine Siedlungspolitik wieder aufzunehmen. Siedlungsbau ist im Gegensatz zu seinem irreführenden Titel »Besatzung in Besatzung«, der letztlich darauf hinausläuft, die seit 1967 besetzten Gebiete zusätzlich zu den seit 1948 besetzten Gebieten zu annektieren, anstatt diese den Palästinensern für die Errichtung eines eigenen unabhängigen Staates zur Verfügung zu stellen, was auch in mehreren UNO-Resolutionen festgeschrieben worden ist. Im Klartext heißt es dann, die Siedlungen werden im ersten Schritt in den palästinensischen Gebieten gebaut, um sie dann im nächsten Schritt den seit 1948 besetzten Gebieten anzuschließen. Nach der Verkündung der israelischen Staatsgründung im Jahr 1948 litt das Regime aufgrund seiner territorialen Beschränkungen immer unter einem Mangel an strategischer Tiefe. Daher versuchte das Regime bei der Fixierung seiner Sicherheitsstrategie einen Weg zu finden, diese Schwäche auszugleichen, und dazu wird der Siedlungsausbau als Hauptstrategie auf diesem Gebiet gesehen und verfolgt. Die Sache ist nicht auf dieses Thema beschränkt, sondern das Regime will durch die Fortsetzung des Besiedlungsbaus oder die Umsetzung der Strategie der schleichenden Besetzung den Rest der palästinensischen Gebiete in der Westbank in separate Inseln verwandeln. Damit soll verhindert werden, dass ein einheitlicher, unabhängiger und lebensfähiger palästinensischer Staat entsteht. Darüber hinaus wird die Plünderung der Wasserressourcen als weiteres koloniales Siedlungsziel verfolgt. Die meisten dieser Siedlungen werden direkt in den wasserreichen Gebieten gebaut und der Zugang der Palästinenser zu ihren Lebens- und Wasserressourcen wird verhindert. Zu den Wasserbecken gehören westliches Becken, nordöstliches Becken, östliches Becken, unterirdisches Küstenbecken und Al-Karmal-Becken. Das westliche Becken beginnt in den westlichen Regionen der Provinz Jenin und setzt sich bis zu den südwestlichen Regionen der Provinz Al-Khalil Hebron fort. Das nordöstliche Becken umfasst fast alle Gewässer, die aus den Provinzen Nablus, Jenin und Tubas nach Norden und Nordosten fließen. Das östliche Becken liegt vollständig im Westjordanland und umfasst alle Gewässer, die aus den nördlichen Regionen der Provinzen Jenin, Torbas, Nablus, Ramallah, Bethlehem bis zum äußersten Punkt im Süden der Provinz Al-Khalil, die nach Osten fließen. Das unterirdische Küstenbecken erstreckt sich vom Süden von Haifa bis zum Negev und ein großer Teil davon befindet sich innerhalb Ägyptens. Das Al-Karmal-Becken umfasst alle Berggebiete von Karmel und Haifa, die sich bis in die Marj ibn Amr-Ebene erstrecken. Eine vollständige Beherrschung der Stadt Al-Quds, Jerusalem, und ihre Abtrennung von anderen Teilen der Westbank in Form des Groß-Jerusalem-Projekts, das ein Viertel der Westbank umfasst, ist ein weiteres Ziel, das das israelische Regime mit dem Siedlungsbau verfolgt. Auf diese Weise bietet es den extremistischen Zionisten die Grundlage, ihren Traum zu verwirklichen, eine Statue auf der Al-Aqsa-Moschee zu errichten, um den Weg für deren Zerstörung zu ebnen. Darauf aufbauend ist der Bauplan jüdischer Siedlungen so angelegt, dass sich diese Siedlungen in drei getrennten Sicherheitsstreifen von Norden nach Süden des Westjordanlandes erstrecken und die Stadt bei Al-Quds von allen vier Seiten umgeben. Die meisten der neu gebauten Siedlungen werden in diesem Gebiet errichtet, um die Stadt Al-Quds von anderen Gebieten der Westbank zu trennen. Es besteht kein Zweifel, dass der Bau von Siedlungen gegen alle internationalen Gesetze und UN-Resolutionen verstößt und ein klares Beispiel für Kriegsverbrechen im Sinne der Genfer Konventionen ist. Die vierte Genfer Charta von 1949 listet lange Fällen von Verboten gegen die Besatzungsmächte auf, darunter ein Aufenthaltsverbot für Einwohner des Besatzungsstaates in den besetzten Gebieten. Viele internationale Gesetze, einschließlich Resolutionen des Sicherheitsrates oder der UN-Generalversammlung, verbieten den Bau von Siedlungen in Al-Quds, der Westbank und den gesamten besetzten palästinensischen Gebieten und fordern ein Ende dieses Prozesses und den Abriss von Siedlungen. Die Resolution 465 des UN-Sicherheitsrates aus dem Jahre 1980 fordert Abriss jüdischer Siedlungen in den besetzten Gebieten. Die Resolutionen 446, 452, 252 und mehrere andere ähnliche Resolutionen haben alle ähnliche Bestimmungen. Doch bisher wurden von den westlichen Ländern keine wirksamen und praktischen Maßnahmen ergriffen, um der schleichenden Besatzungspolitik des israelischen Regimes entgegenzuwirken. Ganz im Gegenteil waren nach Angaben von Organisationen der Zivilgesellschaft zwischen 2018 und 2021 mehr als 670 europäische Finanzinstitute und Institutionen im Zusammenhang mit israelischem Siedlungsbau in den besetzten palästinensischen Gebieten involviert. In dem von 25 palästinensischen, regionalen und europäischen Organisationen und Institutionen erstellten Bericht mit einer Einführung von Michael Link, dem UN-Sonderberichterstatter für die palästinensischen Gebiete, wurden europäische Unternehmen aufgefordert, alle möglichen Investitionen und Finanzgeschäfte mit israelischen Unternehmen, die nach dem internationalen Recht illegitimer und illegaler Tätigkeit nachgehen, zu unterlassen. Forschungsergebnisse zeigen Details von direkten oder indirekten Finanztransaktionen in Höhe von 255 Milliarden US-Dollar bzw. 218 Milliarden Euro zwischen europäischen Finanzinstituten, darunter Banken oder Versicherungsunternehmen und israelischen Bauunternehmen. Kreditaufnahme, Kaufen von Aktien und Anleihen sind einige der Finanztransaktionen zwischen israelischen Bauunternehmen und einigen europäischen Finanzinstituten, von denen einige im Bericht erwähnt werden, wie die französischen und deutschen Banken Pambeur Paribas und Deutsche Bank. Der Krieg in der Ukraine und der Transfer jüdischer Einwanderer in die besetzten Palästinensergebiete sind für das israelische Regime zu einem neuen Vorwand geworden, seine Siedlungspolitik wieder aufzunehmen, und dieses Regime nutzt die Beteiligung westlicher Länder an diesem Krieg als Gelegenheit, um seine Strategie der schleichenden Besetzung voranzutreiben. Hätten die westlichen Länder einen Bruchteil der Hartnäckigkeit, die sie gegenüber Russland in der Ukraine zeigen, gegenüber dem israelischen Regime gezeigt, so hätte dieses Regime es nicht gewagt, so viel Unheil anzurichten, zu sabotieren. Diese Doppelmoral hat das Regime dazu veranlasst, die Journalistin, die christliche Journalistin Shirin Abu Akleh, die laufend und unermüdlich über die israelischen Verbrechen in den besetzten Palästinensergebieten berichtete, öffentlich zu töten und unmittelbar danach ein neues Siedlungsprojekt zu starten. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signparstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.